Der Abschnitt für die Predigt steht im Römerbrief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 8. Paulus schreibt hier: Was sagen wir denn von Abraham, unserem leiblichen Stammvater? Was hat er erlangt? Das sagen wir: Ist Abraham durch Werke gerecht, so kann er sich wohl rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Dem aber, der mit Werken umgeht, dem wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. So wie ja auch David den Menschen selig preist, dem Gott zurechnet die Gerechtigkeit, ohne Zutun der Werke. Psalm 32: Selig sind die, denen die Ungerechtigkeiten vergeben und denen die Sünden bedeckt sind. Selig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Herr, wir bitten dich, segne dieses dein Wort an unseren Herzen. Amen.
Amen.
Ja, liebe Gemeinde, wir haben vorhin von Josef gehört und seinen Brüdern. Und die Brüder sind überrascht, ist sogar ein schwaches Wort eigentlich, überrascht, dass Josef ihnen gnädig ist, dass Josef ihnen vergibt. Sie wollten ihn ja töten zuerst und dann haben sie ihn verkauft und es war ihnen dann egal, was aus ihm wird. Ihrem Vater haben sie erzählt, er wäre tot. Und dann nach einer ganz verwickelten Geschichte stehen sie also wieder vor ihm und sie sind überwältigt. Sie haben nicht damit gerechnet, dass Josef ihnen vergibt. Aber Josef kann ihn auch nur vergeben, weil er weiß, es gibt einen Höheren als mich. Und der hat mir vergeben, deswegen kann ich auch meinen Brüdern vergeben. Es geht also um Versöhnung. Um Versöhnung nach begangener Schuld. Und wir werden daran erinnert, dass wir alle in großer Schuld stehen, gegenüber Gott und oft genug auch gegenüber unseren Mitmenschen. Und wir wissen das aus unserem täglichen Leben, Schuld muss beglichen werden. Wir haben einen Sinn für Gerechtigkeit. Bei geringen Sachen ist es sicher kein Problem. Wenn ich im Bus oder in der Straßenbahn stehen muss, weil es voll ist und trete versehentlich meinem Nebenmann auf den Fuß ohne Absicht, da reicht schon bitte um Verzeihung und Entschuldigung, da ist die Sache aus der Welt. Da ist dann vergeben und vergessen. Was anderes ist es schon, wenn die Schuld dauerhafte Folgen nach sich gezogen hat. Wenn Verletzungen vielleicht nicht äußerlich zu sehen sind, aber innerlich da sind und nicht aufhören zu nagen. Das ist viel schwerer, wirklich von Herzen zu vergeben. Und irgendwann scheint da auch die Geduld am Ende, wenn immer wieder neue Schulden angehäuft werden und alles Vergeben nichts zu fruchten scheint. Und dann schauen wir aufs große Ganze, auf die Weltgeschichte, auf das, was zwischen Völkern geschieht, was durch Terror, was durch Kriege an Schuld geschieht. Da scheint sich das Reden über Vergebung schon fast zu verbieten. Wenn es aber schon zwischen uns Menschen schwer ist mit der gegenseitigen Vergebung, wie ist es dann bei Gott? Um diese Frage, um diese wichtige Frage geht es zentral im Römerbrief, den Apostel Paulus geschrieben hat. Ist Vergebung möglich? Ist Versöhnung möglich? Ist Frieden mit Gott möglich? Ist es möglich, ein freies, reines Gewissen zu bekommen? Und wenn ja, was gilt es dafür zu tun? Und wir kennen die Antwort, die biblische Antwort auf diese Frage. Gott ist der das in Ordnung bringt. Der Mensch kann es nicht. Aber selbst in diese Gewissheit, ja, allein aus Gnade bin ich gerettet, allein aus Glauben durch Christus bin ich gerettet. Diese Gewissheit, die kann immer mal wieder an die Seite kommen, kann verloren gehen, können sich Irrtümer einschleichen. Deshalb ist es gut, wenn wir uns immer wieder auf den Boden der Wahrheit des Evangeliums zurückrufen lassen. Und das, was Paulus hier schreibt, das können wir zusammenfassen, den Worten: Glaube macht gerecht. Du darfst an das Unmögliche glauben, darin aber nicht auf dich vertrauen. Und so wirst du das Versprochene, das Verheißene schauen. Unser Predigttext hier, der beginnt mit einer Frage, die uns persönlich erstmal gar nicht zu treffen scheint. Paulus will wissen, was wir von unserem leiblichen Stammvater Abraham denn sagen, was wir von ihm sagen sollen. Was sagen wir denn von Abraham, unserem leiblichen Stammvater? Nun, ich gehe mal davon aus, dass Abraham nicht unser leiblicher Stammvater ist, höchstwahrscheinlich. Denn wir stammen nicht aus dem Volk Israel. Leibliche Nachfahren Abrahams sind wir also mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Aber trotzdem können auch wir vom Vater Abraham reden. Denn wir dürfen ihn als geistlichen Vater sehr wohl sehen. Es schreibt Paulus dann später, Vers 16, Abraham, der ist unser aller Vater. Und er schreibt nicht nur an ehemalige Juden, sondern eben auch an Römer, die zu Christen geworden waren. Und worin wurde aber Abraham zu unserem geistlichen Vater, egal was wir für eine leibliche Abstammung haben? Was hat diesen Mann ausgezeichnet, der vor vielen tausend Jahren als ein Migrant, als ein Nomade durch den Nahen Osten gewandert ist und dort lebte? Nun, Abraham glaubte seinem Gott und auch in unmöglichen Dingen. Er glaubte den Verheißungen, den Versprechen seines Gottes, die eigentlich gegen alle Vernunft waren. Ja, über die Abraham und seine Frau Sarah sogar manchmal gelacht haben. Abraham glaubte trotz aller Anfechtungen, die sich auch bei ihm im Herzen fanden. Und Abraham hatte diese Verheißung empfangen, dass er Nachkommen haben wird. Aber Abraham war schon ein alter Mann. Und er war sicherlich kein Träumer, wenn man so über sein Leben liest. Er war schon fest im Leben gestanden, ein Realist. Ja. Aber er war eben auch seinem Gott, dem lebendigen Gott, treu geblieben. Und es wird ihm nicht immer leicht gefallen sein. Weil er die Verheißungen Gottes nicht mit den Erfahrungen seines Lebens übereingebracht hat. Gott hatte Abraham versprochen, dass er der Urvater eines großen Volkes werden sollte. Aber Abraham und Sarah waren eben alt. Und biologisch war die Möglichkeit gemeinsamer Kinder nicht mehr gegeben. Und trotzdem blieb Gott bei seinem Versprechen. Und das kann man 1. Mose 15 nachlesen. Es ist sehr eindrücklich, wie Gott sich um Abraham da gekümmert hat. Abraham hat sich dann das nicht mehr vorstellen können, dass er da dass das wahr wird. Und dass Gott Abraham Lohn versprochen hat für seine Treue. Er hat gedacht, ja, er wird bald sterben und dann geht sein Besitz an den Eliezer über, der sein Verwalter war. Und da hat Gott ihn nachts aus seinem Zelt gerufen. Da war ein bisschen weniger Licht- und Luftverschmutzung als heutzutage, also wenn er dann in den Himmel geguckt hat. Da hat er unzählige Sterne sehen können, schon mit bloßem Auge. Und Gott sagt zu ihm: Kannst du diese Sterne zählen? Natürlich nicht. Das sind viel zu viele. Selbst heutzutage fällt es den Menschen schwer, den größten Wissenschaftlern zu zählen, wie viele Sterne da wirklich da sind. In unserer Galaxie allein sind es schon über 100 Milliarden. Und er sieht also diese Unmenge an Sternen und Gott sagt zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein, die von deinem Leib kommen. Deine Kinder werden sich derart vermehren, dass sie zu einem großen Volk werden. Diese Verheißung hörte der alte Abraham. Und dann heißt es, Abraham glaubte dem Herrn. Und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Abraham vertraute Gott, auch wenn er dann nicht verstanden hat, wie soll das gehen, auch wenn es über seinen Horizont ging. Abraham glaubte da, wo es nach menschlichem Ermessen nichts zu glauben gab. Wenn Gott, mein Schöpfer, der lebendige Gott, der sich erwiesen hat in meinem Leben immer wieder als lebendiger Herr, wenn er das sagt, dann wird es so kommen. Und tatsächlich kam es ja dann auch so. Der Isaak wurde dem Abraham und der Sarah geboren, der Stammvater vom Volk Israel. Um diesen Glauben geht es hier im Römerbrief. Der Glaube gegen den Augenschein, der Glauben an das Unmögliche. Und wir sind schnell versucht, nur an das zu denken, was hier unser irdisches Leben betrifft. Und da gibt es Dinge, die wir uns wünschen, dass man Krankheit überwindet, dass es Frieden gibt zwischen den Menschen, dass es keinen Hunger mehr gibt, dass es keine Katastrophen mehr gibt. Das erscheint auch unmöglich. Doch wäre es schön, wenn sich das erfüllen könnte. Aber es geht hier um noch eine Ebene mehr, nämlich die Ebene, nicht nur was passiert hier auf dieser Erde, sondern was passiert mit mir in der Ewigkeit. Und auch da dürfen wir wie Abraham glauben gegen den Augenschein, dürfen an das Unmögliche glauben, dass Gott uns tatsächlich rettet und zu sich nach Hause führt. Und da gibt es sicherlich manchen Zweifler. Gerade wenn man auf die Welt schaut und was da gerade passiert und wie viel Unfrieden in der Welt ist. Man meint, ja, aber wenn es Gott gibt, dann muss er sich doch auch um diese Angelegenheiten kümmern. Gott hat sich um einen noch viel tieferen Frieden gekümmert, nämlich den Frieden zwischen den Geschöpfen und ihm selbst. Und wie das zustande kam, da wollen wir jetzt drauf schauen. Du darfst an das Unmögliche glauben und darin aber nicht auf dich vertrauen, sondern auf Gott. Dieses Wort Glauben, das ist ein Allerweltswort, könnte man sagen. Da kann man alles Mögliche an Inhalt reinstopfen, was einem so passt. Ja, also dieses Wort wird inflationär verwendet. Der Glauben der Kirche zum Beispiel oder der Glauben der Christenheit oder ich glaube, dass morgen besseres Wetter ist als heute, ich weiß es aber nicht. Oder was heutzutage vor allem mit Glaube verbunden wird, der angebliche Glaube an sich selbst. Ziele im Leben erreichen. Du musst da fest dran glauben. Dann wird es schon werden. Du kannst alles erreichen. Du musst nur fest an dich glauben. Das ist Glaubensbekenntnis unserer Zeit. Statt an den Gott Abrahams zu glauben, glaubt der Mensch lieber an sich selbst oder an das Schicksal oder an die Menschheit im Allgemeinen oder an menschenerdachte tote Götter verschiedenster Religionen, die letztlich auch nur menschlichen Vorstellungen entsprungen sind. Sicherlich ist es richtig, dass hier im Leben eine Portion Selbstvertrauen auch okay ist bei den Dingen, die man kann, den Dingen, die man gelernt hat. Natürlich darf man da sagen, ja, ich kann das, Also werde ich es auch hinkriegen. Aber der Glaube, der gerecht macht, das ist ein anderer Glaube. Der Glaube, den Abraham auch hatte, der sieht nicht auf die eigenen Möglichkeiten. Denn der tut es aus gutem Grund nicht, weil dieser Glaube weiß um die eigenen Grenzen, die eigene Hilflosigkeit, die uns Menschen überall da begegnet, wo es um unsere Herzen geht, wo es um Schuld geht, die wir vor Gott und vor Mitmenschen immer wieder auf uns laden. Jetzt geht es also wieder um die Sünde. Könnte der Zweifler sagen, ach, das Gerede von der Sünde. Aber wenn wir einen realistischen Blick auf die Menschen werfen sollen, dann müssen wir von Sünde reden. Denn das steckt in unserem Herzen drin. Und dass es dann im Großen und Ganzen auch Katastrophen gibt und Krieg und Hass, das hat doch seinen Ursprung im menschlichen Herzen. Und die ganze Menschheitsgeschichte hat es auch schon Menschen gegeben, die gute Ideen hatten, wie man diese Missstände beseitigen kann. Aber es ist nie gelungen, weil das im menschlichen Herz drin steckt, Böses zu tun. Das muss er nicht erst lernen. Wir können uns nicht selbst aus unserem Elend befreien. Dass wir Dinge denken, sagen und auch tun, die uns dann leid tun, von denen wir wissen, das will ich eigentlich nicht. Das ist eine Realität. Und wir müssen uns diesen Spiegel immer wieder vorhalten lassen, weil wir so gern so eine hohe Meinung von uns haben. Nun heißt es aber, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Lukas 18. Was wir Menschen nicht aus unserer Kraft ändern können, das kann Gott ändern in seiner Macht. Und das tut er auch. Abraham und Sarah, denen hat er Nachkommen geschenkt. Aber wozu? Er hatte da nicht nur den Abraham im Blick, sondern hat schon viel, viel weiter geschaut. Denn warum sollte da ein besonderes Volk entstehen aus Abraham? Es sollte ein Volk sein, aus dem der Messias stammt. Es sollte nicht noch ein Volk sein, was da im Nahen Osten wohnte, sondern aus diesem Volk sollte der Retter der Welt stammen. Das gehörte zum großen Heilsplan Gottes, den er für die Welt hatte. Gott hat, als er mit Abraham gesprochen hat, schon auf die Geburt von Jesus Christus geschaut. Der soll es sein, der das Unmögliche doch möglich macht. Paulus schreibt ein paar Verse weiter: Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Durch Christus haben wir Frieden mit Gott. Den konnten wir nicht selbst schließen. Der Schuldenberg war viel zu groß. Den konnten wir nicht selbst abtragen. Das wäre Sisyphusarbeit, vergebliche Liebesmühe. Aber Jesus hat ihn abgetragen, weil er ihn sich selbst auf den Buckel gelegt hat. Deine Streitsucht, deine Ehrsucht, deine Selbstsucht, deine verletzenden Worte, deine sündigen Gedanken. All das hat er sich selbst auf den Rücken gelegt, hat dafür bezahlt, mit seinem eigenen Leben, Gottes Zorn auf sich gezogen, damit er dich nicht trifft, damit du frei bist. Und das ist für einen Menschen unmöglich, sich befreien von Schuld. Aber Gott ist es nicht unmöglich. Er hat es in die Tat umgesetzt. Und natürlich ist es gut, im Leben hier drauf zu schauen, wie verhalte ich mich, wie rede ich mit anderen. Natürlich ist es gut, gut zu sein. Aber vor Gott wird das nie reichen. Und deswegen schreibt Paulus hier, ja, dem, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber dem, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Wenn du versuchst, mit dem, was du so bewerkstelligst, deinen Schöpfer zufriedenzustellen, in Anführungszeichen, das wirst du nicht erreichen. Aber an ihn glauben, an den Glauben, der die Gottlosen gerecht macht, gerecht spricht, dadurch wirst du gerettet. Und dieser Glaube ist nicht ein Werk von dir. Der Glaube wird dir geschenkt die Botschaft vom Evangelium, durch die gute Botschaft. Christus ist für dich eingetreten. Das reicht aus. Das reicht aus. Vertrau nicht auf dich, wenn es um deine Rettung, um dein Seelenheil geht. Vertrau auf Gott. Und da steckt aber dieser kleine, ehrsüchtige in uns drin, sagt, aber bisschen, bitte, bin doch schon, bisschen was, bin ich doch. Aber die Schrift sagt, der nicht mit Werken umgeht, sondern an den glaubt, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Also sollten wir uns immer wieder lösen von dieser inneren Stimme. Ja, aber Gott muss mir doch schon ein bisschen auf die Schulter klopfen. Sollte uns lösen von den Irrlehren, die wir überall finden können, dass der Mensch sich doch selbst erlösen könne, zumindest zu einem Teil. Nein, vertrau auf Gott. Dadurch hast du Frieden mit ihm. Und dieser Glaube ist wie bei Abraham, der sich gegen das, was ich sehe, daran klammert, was Gott mir sagt, an das verheißene Wort, sich dort festhält. Und so darfst du auch an das Unmögliche glauben. Und so wie es bei Abraham wahr wurde, wird es auch bei dir wahr werden. Du bist gerettet und wirst das Verheißene schauen dürfen. Das ist unser dritter Punkt. Im Glauben wirst du zum Schauen kommen. Und das ist das Großartige, was wir haben dürfen. Diese christliche Hoffnung auf das ewige Leben. Und das ist keine Vertröstung, sondern das ist das, was hier jetzt schon angefangen hat, was dir hier jetzt schon Kraft und Halt und Trost real gibt und der dir eine wunderbare Perspektive auf die Zukunft gibt. Gott wird uns viel mehr geben, als wir überhaupt bitten können und verstehen. Der neue Himmel, die neue Erde. Da wird echter Frieden anbrechen. Da werden die Schwerter zu Pflugscharen werden. Da wird alle Not, da wird der Tod überwunden sein. In der Offenbarung heißt es: Ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das ist das Verheißene, was Gott uns verheißt, auf das wir zulaufen. Was für ein kostbares Gut, was wir im Glauben haben dürfen. Und auch da kann uns Abraham der geistliche Vater sein. Glaub an das, was über deinen Verstand geht, was du dir jetzt noch gar nicht vorstellen kannst. Aber Gott verspricht es und er wird es wahr machen. Und uns wird es immer wieder zugesichert, dadurch, dass wir das Evangelium hören, dadurch, dass wir das Abendmahl bekommen, dadurch, dass wir uns festhalten können dran, ja, Gott meint mich mit seiner Gnade. Setzen wir unsere Hoffnung also ganz auf sein Werk, nicht auf unseren Werken, aber auf sein Werk, auf sein Opfer am Kreuz und auf seine Regentschaft jetzt als lebendiger, auferstandener Herr, mit der er heute über unser Leben wacht und zu sich dann nach Hause am Ende bringen wird. So wie es David schon gedichtet hatte und Paulus zitiert es hier: Selig sind die, denen die Ungerechtigkeiten vergeben und denen die Sünden bedeckt sind. Selig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Amen.